Herzlich willkommen zum Strong by Miss You Podcast, der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go.
Willkommen im Strong by Miss You Podcast, der Podcast, der Grenzen sprengt und Brücken baut. Und wir freuen uns heute sehr, diesmal zwei Gäste im Podcast zu haben. Und zwar sind das Judy Bailey und Patrick Depoul. Ich freue mich sehr, euch hier zu haben. Möchtet ihr euch vielleicht einfach direkt mal vorstellen? Wer seid ihr und was macht ihr so?
Okay, hi everybody, ich bin Judy Bailey. Ich bin Singer-Songwriterin und wir machen ganz viel Musik. In ganzem Land auch haben wir in schon über 30 Länder gespielt mit unserer Band. Aber hauptsächlich jetzt in Deutschland, haben drei Kinder, wohnen am Niederrhein und wir sind eigentlich eine Familie, oder?
Ja, wir sind eine Familie. Patrick Depoul ist mein Name. Wir sind etwas über 25 Jahre verheiratet, haben in London damals geheiratet, aber leben seitdem eigentlich immer wieder in Deutschland oder wo immer es uns hin verschlägt. Mein Background ist, ich habe sowas wie Jugenddiakon in Chicago studiert und dann Kommunikationswissenschaften Magister gemacht. Aber eigentlich leben wir von und mit der Musik, ja, auch schon gefühlt seit über 25 Jahren.
Ja, ja, vielleicht soll ich auch was zu meinem Hintergrund sagen. Ja, ich bin in London geboren, in England geboren, aufgewachsen auf Barbados, eine kleine Insel in der Karibik. Und ja, wohne jetzt seitdem wir verheiratet sind in Deutschland. Ja.
Mhm. Genau, über eure Musik kam es ja jetzt auch hier zu der Aufnahme. Und zwar habt ihr bei dem Konzert, was wir letzten Herbst in Dresden hatten, gespielt. Genau, da hatten wir einen ersten Kontaktpunkt und haben uns dann noch überlegt, dass wir gerne einen Podcast zusammen aufnehmen würden. Und dann hast du, Patrick, uns das Buch empfohlen und gesagt, darüber könnte man super sprechen. Und zwar habt ihr ja ein Buch zusammen rausgebracht, Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Möchtet ihr was dazu sagen, wie kam es zu dem Buch?
Ja. Ich glaube, einfach von dem Thema her, wir tendieren, glaube ich, Dinge schwarz-weiß zu sehen und Dinge in Schubladen zu stecken. Aber eigentlich ist die Welt so viel bunter als das. Und wir haben darüber überlegt und hatten schon ein Buch geschrieben, wo wir Lesungen gemacht haben unterwegs und mit Musik dabei und dachten wir möchten irgendwie diese Thema ein bisschen ausbreiten, irgendwie, oder?
Ja, ist tatsächlich so, dass Leute uns, glaube ich, sehen und, wie Judy diese Schubladen ansprach, schnell sagen, ah, Judy, du bist schwarz, Patrick, du bist weiß. Die wissen dann schon, du bist Mann, du bist Frau, blablabla. Und ganz viel hat man schon so sortiert. Dann haben wir gesagt, ja, nee, es ist ja nicht so einfach. Das Leben ist eigentlich viel komplexer, verrückter, schöner auch. Guck unsere Kinder an. Wären wir schwarz und weiß, dann wären die Kinder grau. Das sind sie garantiert nicht. Also schon das ist Beweis und vielleicht auch diese Familiengeschichten, die wir auch vielleicht durch die Augen oder die Geschichten unserer Kinder erleben, haben uns auch inspiriert zu sagen, wir müssen auch über auch die schweren Themen, Rassismus mehr ins Gespräch kommen, über Wurzelgeschichten, die man entweder erzählen kann oder nicht erzählen kann, weil die unsichtbar sind, ausgelöscht oder über die so lange geschwiegen wurde. Und trotzdem haben wir immer wieder versucht zu sagen, ey, wenn das Leben nicht schwarz-weiß ist, was ist es denn dann? Also es sollte auch ein hoffnungsvoller Ansatz sein in Blick auf, ja, Gottes Schöpfung. Wenn man rausguckt, sagt man, ey, die meisten Dinge, die er schuf, sind erstaunlich bunt. Und das kann man wirklich feiern, diese Farbenfreude, diese Lebensfreude. Ja, und das hat uns inspiriert, ich glaube, erst eine Konzertlesung zu machen. Und daraus ist dann so ein CD-Projekt entstanden. Und dann kam ein Verlag und sagte, ey, da steckt doch sicherlich noch mehr hinter. Und dann ist das Buch. Also es ist wie so ein Dreiklang. Ja, also lange, lange Geschichte.
Ja, aber ich finde, dass diese Mischung auch aus den ernsten und fröhlichen und leichten Themen euch super gelungen ist.
Also, ja, danke schön.
Ich habe es sehr verschlungen tatsächlich. Ja. Ich war nämlich am Anfang, als ich so in das Inhaltsverzeichnis geguckt habe, auch so ein bisschen, ich wusste nicht so ganz, okay, was kommt jetzt, worauf lasse ich mich ein? Das sind ja auch manchmal sehr offene Titel tatsächlich, die ihr gewählt habt. Aber dass es dann so gut funktioniert hat, hat mich auch selber überrascht. Vor allen Dingen so diese Wurzelthematik begleitet ja auch das ganze Buch. Warum ist euch das so wichtig? über unsere Wurzeln zu sprechen. Und ihr erzählt ja auch viel von eurer eigenen Geschichte.
Ich fand jetzt übrigens gerade ganz lustig, dass du das so erklärt hast. Das hörte sich an wie das Leben. Da weißt du ja auch nie, was als nächstes kommt. Und wenn man zurückguckt, denkt man, ah, die Dinge haben ja vielleicht doch ganz gut zusammengepasst. Und ich glaube, wir haben das Buch auch so ein bisschen so verstanden wie so ein Mosaik. Aber du weißt nicht, ob du gleich lachen oder weinen musst. Ja. Aber ich glaube, das ist auch so. Mit einem Anruf oder mit einer Geschichte kann sich ein Tag, manchmal auch ein Leben verändern. Mit einer Begegnung, mit einer Erfahrung. Und darum haben wir auch das Buch so aufgebaut und fanden dann, wenn du aber zurückschaust, dann denkst du, ah ja, gehört doch irgendwie alles zusammen. Aber warum Wurzeln?
Ja, ich meine Wurzeln, weil die sind auf jeden Fall wichtig. Es ist wie man, wenn man einen Baum anguckt. He? Man sieht diese beeindruckende Baum, groß vielleicht, grün und was auch immer. Und ja, alle Blätter und man sieht das vor den Augen. Aber sehr wichtig und ja, lebensnotwendig, unsichtbar sind die Wurzeln. Ja, manchmal guckt man uns an als Leute und man denkt, man weiß auf jeden Fall was über die Wurzel, aber nicht unbedingt und es ändert sich gerade. Aber es ist wichtig, eigentlich zu wissen, woher man kommt, glauben wir. Und ja, als wir das gemacht haben, haben wir gemerkt, Patrick hat so viel Infos über seine Wurzeln und ich habe nicht so viele Infos über meine Wurzeln. Und man denkt, okay, wow, das war wichtig für Patricks Familie, das alles zu schreiben und zu dokumentieren. Aber wenn ich gucke in meinen Hintergrund, hatte ich nicht die Chance, so meine Hintergrund zu dokumentieren. Mhm. Und so haben wir ein bisschen geforscht. Wir haben auch DNA-Tests gemacht. Und ja, nur ein bisschen zurückzugucken, weil ich glaube, wenn man zurückguckt, kann man auch vielleicht besser nach vorne gucken.
Wir haben so einen Satz drin, der uns, glaube ich, wichtig ist. Der heißt es, be a tree, sei ein Baum. Respektiere deine Wurzeln, aber höre nicht auf zu wachsen. Und manchmal, wenn man auch die wirklich kennt, dann kann man auch sagen, okay, da komme ich her, das ist auch meine Geschichte, meine Familien, meine Lebensgeschichte, wie du sagst, meine DNA oder auch, ja, auch was so von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und trotzdem muss ich da auch nicht bei all dem hängen bleiben, sondern kann auch bewusst dann sagen, nee, aber ich wachse jetzt in eine andere Richtung oder ich beschneide hier was. Ja, und vielleicht auch, weil wir hier in Alpen mit Geflüchteten immer wieder arbeiten und das Gefühl hatten, wir treffen entwurzelte Menschen, die hier ankommen. Mhm. Wir haben tatsächlich auch mal so eine Session mit denen gemacht, wo wir einfach in den Wald gegangen sind und über Wurzeln geredet haben. Und dann haben die ein Bild gemalt, jeder für sich, was für ein Baum bin ich? Und manche fingen ganz klein an und manche sagten, bei mir ist Herbst, da sind keine Blätter dran. Also es war ein Bild, was uns schon länger begleitet. Und ja, darum hat es den Weg auch in das Buch gefunden.
Es sind ja auch sehr persönliche Themen, über die ihr viel sprecht. Wie ist das für euch? Sag ich jetzt mal so, eure Geschichte, eure persönlichen Erfahrungen so öffentlich zu verarbeiten? Wie sind die Erfahrungen?
Ja, nicht unbedingt einfach, aber wichtig. Mhm. Finde ich. Und deswegen ist vielleicht das, der, was uns motiviert, das zu teilen, auch wenn es nicht unbedingt einfach ist. Zum Beispiel, wenn ich denke ganz direkt an unsere Geschichten, ich bin aufgewachsen mit dem Wissen, dass meine Vorfahren kommen aus irgendwo in Afrika, dass Europäer sind nach Westafrika gegangen und haben Afrikaner einfach versklavt. Die sind versklavt worden und nach Barbados genommen worden. Wenn man darüber nachdenkt, die ganze Sprache ist weggenommen, die Namen sind weggenommen worden und die mussten arbeiten in Plantage auf Barbados. Und die Leute sagen immer Sklaven, Sklaven. Ich denke an die als mehr als Sklaven, in Anführungsstrichen, weil die sind Menschen mit Familie, die lieben, die sind enttäuscht, genau wie jede Person. Und es geht weiter. Aber das ist irgendwie eine Geschichte, dass man nicht verneinen kann oder soll. Mhm. Und auch wenn verschiedene Gefühle da hochkommen kann mit Wut oder Trauer oder Enttäuschung oder vielleicht Scham oder was auch immer. Es ist immer noch wichtig, darüber zu sprechen, weil es geht nicht nur um mich, aber auch unsere Kinder, unsere Gesellschaft haben viele Leute, die ähnliche Geschichten haben oder irgendwas, ja, das, ha, I don't know, worüber man eigentlich sprechen soll. Auch Patricks Geschichte ist eine, anders als meins, aber es ist wichtig, über diese schwierigen Themen zu sprechen. Nicht unbedingt einfach, aber wichtig.
Ja. Alleine bei Julies Namen, Bailey, ist man schon so dran und sagt so, in der Nähe von, wo Julies Mami jetzt immer noch auf Barbados wohnt, wo wir auch immer wieder mal sind, gibt es eine Bailey's Plantation. Die wird etwas anders geschrieben, aber so wie der Name des Großvaters geschrieben wurde. Man hat das dann geändert, es war so ein Y drin statt ein I, aber egal. Aber man denkt, okay, da wohnte mal ein Bailey von irgendwo, der hatte Sklaven. Und um zu markieren, das sind meine, hießen die alle Bailey. Also es gibt auch gar nicht so, so viele Nachnamen in Barbados wie an anderen Orten. Das ist aber sehr typisch, weil ja, ganz viele Sklaven hatten einfach diesen Namen. Könnte man also sagen, okay, nee, ich will diese Wurzeln loswerden. Aber der Name ist ja auch der Name von Julies Vater und von Julies Großmutter. Und also du wirst ja auch deine unmittelbare Familiengeschichte los. Also irgendwie ja. Lebst du mit diesen Wurzeln, die aber ganz verschiedene Geschichten erzählen. Und einfach dem mal nachzugehen, sich zu bestellen und zu sagen, so, nee, aber jetzt heiße ich so. Und trotzdem muss man wissen, diese ganze Geschichte ist komplexer, eben nicht so schwarz-weiß. Das war für uns, glaube ich, spannend, so dem nachzugehen. Und ich glaube, vor allem in den Konzertlesungen, wenn wir diese Sachen erzählen, spürt man, wie das Menschen bewegt. Und spürt, wenn man sich so, ja, auch öffnend, auch vielleicht verletzlich macht, erst zusammen lacht, aber tatsächlich auch in so Momenten zusammen weint manchmal. Also es ist echt immer intensiv. Oder einer sagte nach einem der letzten Abende, ey, das war wie auf Messers Schneide. Also der wusste gar nicht, ob es gut ausgeht, so ungefähr, ne? Oder ob es in die eine oder andere Richtung kippt. Aber wir hatten schon das Gefühl, wir dürfen Leute da durchführen und auch hoffnungsvoll enden. Aber in so einem Moment merkst du, glaube ich, auch, boah, das könnte jetzt auch richtig wehtun und lassen die uns hoffentlich jetzt nicht hier so gehen. Aber dadurch wird das auch so ein intensives Erleben auch, was Menschen dazu veranlasst, ihre eigenen Geschichten sich zu erzählen oder denen nachzugehen oder nachzufragen. Also wir erleben das immer wieder nach dem Abend, dass jemand auf uns zukommt und sagt so, ey, ich habe genau das Gleiche erlebt oder meine Geschichte ist genau dieselbe und dann erzählen die eine ganz andere Geschichte, aber diese Intensität ist dieselbe. Weißt du? Und es ist vielleicht eine Kriegsgeschichte, eine Rassismuserfahrung, also da ist eine Nähe thematisch, auch wenn die Details anders sind, fühlen wir uns in dem Moment, glaube ich, total nah. Und das ist auch ein Geschenk, wenn man diese Geschichten sich wagt zu erzählen oder auch wagt zu hören.
Ja. Ja, das fand ich tatsächlich, jetzt wo du das so sagst, dass mir beim Lesen auch so sehr viel in mir gearbeitet hat und ich auch sehr viel tatsächlich über meine Geschichte, auch über meine Familiengeschichte und so nachgedacht habe. Ist mir schon lange nicht mehr passiert so.
Oh, schön.
Also auch so dieses Schweigen tatsächlich, das wurde ja auch thematisiert. Oder wo man einfach halt nicht drüber spricht, aber die dann doch noch da sind.
Ja, ja, ja.
Ja. Du hattest gerade zwei Themen schon angesprochen, die auch im hinteren Teil sehr viel Raum einnehmen. Das ist einmal Rassismus und Antirassismus beziehungsweise Weißsein und Nationalsozialismus. Wieso gerade diese beiden Themen? Ich meine, auch so direkt in der Gegenüberstellung fand ich das oder in der Nebeneinanderstellung sehr intensiv.
Das sind genau diese Schwarz-Weiß-Geschichten und vielleicht gerade im Kontrast oder im Nebeneinanderstellen merkt man, es sind zwei Seiten derselben Medaille. Es geht darum, ist ein Leben mehr wert als das andere? Bei den Nazis war es ganz krass, dass sie einfach wirklich auch eingeteilt haben, auch sprachlich, in wertes Leben und unwertes Leben. In gutes Blut und ja, nicht gutes Blut. Und das eine Leben wurde massiv zerstört, gemordet, ausgerottet, muss man wirklich sagen. Da ging es um natürlich Juden, die millionenfach ermordet wurden, aber auch um Sinti und Roma, auch um Homosexuelle, auch um Kriegsdienstverweigerer oder politisch Andersdenkende. Also da wurde gesagt, dein Leben ist nichts wert. Auch Menschen mit Behinderung, wo man sagt, nee, das ist kein gutes Blut. Und andererseits wurde arisches Leben, es musste nachgewiesen werden, dass alles schön arisch war und gutes Blut, und das sah man ja auch schon so ein bisschen an Blond und so. Nicht bei allen, also bei Hitler nicht, bei Göring nicht, bei Himmler nicht, aber egal. Aber bei vielen sah man das und das musste gefördert werden. Und da haben wir gemerkt, das ist die gleiche Ideologie dahinter und eben auch unsere selben, also unsere Geschichten. Und wir haben gesagt, ey, wenn wir das eine erzählen, dann auch das andere. Und wir sind ja in diese Geschichten, wir haben uns nicht ausgesucht, aber sie waren plötzlich da. Und dann haben wir gesagt, ja, das kann zum Thema werden. Und es gehört enger zusammen, als man vielleicht mal so denkt.
Und auch wenn wir nicht darüber sprechen, ich glaube, dass der Grund von das Schweigen ist, dass man denkt, dann kann man alles verstecken, es kommt nicht raus, dann alles ist sicher und sauber und nicht gefährlich. Aber ich glaube, das ist das Gegenteil, weil irgendwann kommt es hoch auf irgendwelche Art und Weise. Und das Schweigen ist nicht die Antwort. Und ja, auch mit unseren Kindern. Wir finden es wichtig, jetzt darüber zu sprechen, nicht, dass irgendwas kommt um die Ecke in 30 Jahren und die sind konfrontiert mit irgendwas und haben nie mit diesen Themen ja, sich auseinandergesetzt. Und das heißt nicht, dass es einfach ist. Auch mit Kindern muss man auch age-appropriate, angemessen zu der Alter irgendwie darüber sprechen. Und nach, als die älter werden, natürlich fragen die auch. Aber es ist nicht, kann man nicht verneinen und es ist wichtig anzugehen. Und ich finde, es ist immer, oder mit dieser Arbeit, dass wir jetzt machen, ich finde es sehr ermutigend zu sehen, dass Schulen interessiert sind, dass bei denen zu haben, dass wir sind in ein paar Schulen gegangen, hatten die Chance, über diese Themen zu sprechen. Und das war auch sehr augenöffnend für uns und auch für viele von den Jugendlichen da und in verschiedenen Schulen auch. Und das ist sehr stark. Und auch die Zeit zu haben, zuzuhören. Ich glaube, wir hatten nicht so viel über Rassismus gesprochen, als wenn wir dieses Buch geschrieben haben mit unseren Jungs. Wir haben wirklich ein Küchentischgespräch gehabt, wo wir wirklich, wir hatten schon natürlich über Rassismus gesprochen, aber dann hatten wir gesagt, wir sitzen uns am Küchentisch und wir reden, sag uns eure Erfahrungen. Alle zusammen waren wir als Familie da. Und es war interessant zu hören, wie die verschiedensten Erfahrungen gehabt haben, alle. Und einige, ja, es kam auch mit verschiedenen Gefühlen. Teilweise wollten die darüber sprechen, teilweise, ja, wir sagen irgendwas, aber bitte nicht ein Buch schreiben mit Namen oder was auch immer. Also das zeigt wirklich, wie das arbeitet in denen. Und das ist nur ein kleiner Spiegel von der größeren Gesellschaft, glaube ich. Weil es gibt viele Leute, die nicht aussehen, wie man denkt, dass Deutsche aussehen, die haben ähnliche Erfahrungen.
Schweigen hast du ja gerade als ein Stichwort nochmal gegeben. Und Schweigen heißt ja einfach erstmal, dass ich die Geschichte nicht erzähle. Also, dass ich nicht in Worten ausdrücke, was passiert ist. Es heißt nicht, dass die Geschichte nicht erzählt wird. Weil sie kommt auf ganz viele verschiedene Arten raus. Also, wie es meine Persönlichkeit verändert hat. Wie ich auch mit dir umgehe. Auch gerade in diesen Geheimnissen, in dem, ich rede mal nicht drüber, merkt man, da sind Leerstellen. Und nach dem Krieg, plötzlich war 45 so ein Einschnitt, haben, glaube ich, ganz viele gesagt, ich kann gar nicht all das erzählen, was ich erlebt habe. Vielleicht an dem, was ich selber getan habe, an dem, was ich gesehen habe, an dem, was mir angetan wurde. Und für ganz, ganz viele war einfach erstmal Schweigen die einzige Option, um so für sich selber zu überleben. Und trotzdem hat das in ihnen gebrodelt, gearbeitet. Ich meine, man merkt das jetzt, dass manche alte Leute erst jetzt vom Krieg erzählen. Also vielleicht den Enkeln, haben wir auch immer wieder mal gehört. Nicht den Kindern, aber den Enkeln. Also diese Geschichten waren die ganze Zeit da und haben in ihnen überlebt und haben ihren Ausdruck gefunden im Umgang mit ihren Kindern, mit einem Land, mit ihrer Arbeitsmoral, mit ja, typische Geschichte, du kannst nichts auf dem Teller lassen, du isst alles auf, weil diese Kriegserfahrung in dir steckt. Also in so kleinen Sachen. Ja, und das war bei uns so ganz ähnlich, dass wir nach dem Tod meines Vaters so Familiengeheimnisse gelüftet haben, wo wir so ganz Mini-Ausschnitte gehört hatten. Wir wussten irgendwas von einer Adoption oder sowas, aber nichts Genaues. Und als wir das dann aufmachten, war das echt so, also über verschiedene Kontakte und Briefe und Dokumente, als ob man so einen Koffer aufmacht, der 70 Jahre lang wirklich zugeschlossen und versteckt war und weiß ich was. Und plötzlich kommen diese Geschichten raus, wo man kann es eigentlich fast nicht fassen, weil da einfach nie jemand drüber erzählt hat. Ja. Und das war schon krass auch.
Ja, könntest du da einmal kurz erzählen, was passiert ist für diejenigen, die nicht das Buch gelesen haben?
Ja, also ich glaube, das ist auch so am Abend und auch in dem Buch natürlich auch Schlüsselerlebnis, weil wir einfach erstmal allgemein diese Geschichten erzählen und auch gar nicht so sehr, dass es nur unsere Geschichten sind. Und ich glaube, das Krasse ist dann eben zu sagen so, ja, aber es ist eben nicht nur deutsche Geschichte, es sind unsere Familiengeschichten. Darum, ja, es ist fast so ein bisschen Spoiler Alert. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man sich wirklich darauf einlassen will, kommt man, glaube ich, noch mehr mit. Okay. Weil ich glaube, damals sind Leute auch in diese Geschichten so reingestolpert. Also als praktisch die Mutter meines Vaters damals schwanger wurde, suchte sie irgendwie eine Art, mit diesem Kind umzugehen. Und viele Frauen haben abgetrieben, war natürlich illegal und auch gefährlich. Und andere haben auch versucht, irgendwie ihr Kind zur Welt zu bringen. Aber wenn du nicht in einer Ehe bist, war das auch nicht so einfach und moralisch natürlich irgendwie, ne? Gerade wenn du im Dorf gewohnt hast oder so, alles sehr dramatisch. Das hat Heinrich Himmler auch bemerkt und sagte, da wird viel zu viel wertvolles Blut zerstört. Wie können wir diesen Frauen, die vielleicht ungewollt schwanger geworden sind, eine Möglichkeit geben, Geburtshäuser geben, wo sie ihre Kinder zur Welt bringen können, ohne dass da jemand jetzt irgendwie ihnen blöd kommt. Und so schuf er im Land etwa 10 Lebensbornheime. Und das waren Heime, so Lebensborn, so erfundenes Wort, wie ja die Quelle neuen Lebens, ne? Die von der SS eigentlich gemanagt und auch finanziert wurden zum Ersten. Also die SS mussten immer Mitgliedsbeiträge zahlen. Allerdings, wenn die SS-Männer Kinder bekamen, wurden die Mitgliedsbeiträge weniger und ab 4 Kindern von egal wie viel Frauen waren sie befreit. Also sie wurden schon sehr ermutigt, auch Kinder irgendwo zu zeugen, weil SS-Männer haben nachgewiesen, dass sie sehr gutes Blut haben. Ja, so in der Nazi-Theorie. Und so kam mein Vater eben auch in einem dieser Heime zur Welt. Man wusste, glaube ich, noch gar nicht ganz genau, was macht man mit ihm. Bleibt er bei der Mutter? Wird er adoptiert? So, und das erzählen wir in dem Buch ein bisschen nach oder auch in diesen Konzertlesungen, um zu sagen, was waren das für Heime? Was war auch diese Ideologie, diese Idee dahinter? Und was hat das eben mit unserer ganz persönlichen Familiengeschichte zu tun? In Lebensbornheimen kamen in diesen 10 Jahren etwa 10.000 Kinder zur Welt. Nach dem Krieg war das aber sehr schambehaftet. Natürlich einmal, weil viele Kinder unehelich waren, nicht alle, aber viele. Und weil dann auch ein Mythos die Runde machte. Oh, da gehen Frauen hin, denen man die Schwangerschaft nicht ansieht. Das war ja die Idee auch, dass sie sich da verstecken konnten. Aber wenn sie rauskommen, haben sie Kinder. Außerdem sieht man, dass immer wieder SS-Leute dahin fahren. Das stimmte auch, weil die waren oft Paten oder haben auch eben geguckt, dass diese Heime, dass da alles mit rechten Dingen zulief, wurde auch unter SS-Führung gestellt, praktisch diese Heime. Und die Gerüchte entstanden natürlich, dass das eher so Zeugungshäuser waren, ne? Wie so eine Art Nazi-Bordelle oder da kamen die Nazi-Zuchthengste hin und so. Also es wurde wirklich so, wie so, als ob das so wie bei Tieren so zuging, nochmal erzählt. Und diesen Mythos sind diese Häuser nie mehr losgeworden. Und darum waren natürlich die Frauen, haben sie erst recht nicht mehr erzählt, da bist du geboren worden. Weil dann hätten sie sich selber auch nochmal erniedrigt. Und bis das auch wissenschaftlich aufgearbeitet wurde, aufgeklärt wurde, war das echt ein langer Weg. Und ich sag mal, dieser Mythos, der schwirrt immer noch rum, weil der in Magazinen, in Filmen, in Büchern auch, gibt eine jüngeren Serie, ich weiß nicht, ob Netflix oder Prime oder was, diese auch das aufgreift oder sowas, wo immer wieder dieses Mythos praktisch so dem nachgegangen wird. Von daher ist das durchaus eine Geschichte, wo die Kinder auch nicht immer so richtig gut rausgekommen sind und viele auch Schaden genommen haben, auch in, wie erzieht man ein Kind, das nachher richtig stark und gnadenlos gut Deutscher sein soll. Ja, also wie gesagt, das in kurzen Worten, ist ein ziemlich komplexes Thema. Ich habe mittlerweile das Haus besucht, wo er geboren wurde, viele, viele Dokumente gesehen, Menschen gesprochen, die da mir mehr zu sagen konnten. Es ist eigentlich traurig und faszinierend zugleich. Ja.
Dankeschön. Was ich mich auch so ein bisschen jetzt gefragt habe, in dem Buch redet ihr über Wurzeln und sprecht da auch intensiv drüber, auch über eure Familien und die internationalen Aspekte, die ihr habt, internationale Biografien, von Reisen. Was bedeutet denn Heimat für euch? Oder wie versteht ihr Heimat?
Ja, für mich zu sagen zwischen Zuhause und Heimat ist immer ein Ding. Mhm. Wenn ich denke an Heimat, ich denke an Barbados. Ich bin in London geboren, aber aufgewachsen auf Barbados. Ab 2 bis, sag mal, 19 war ich auf Barbados und dann nach London gegangen, um das zu studieren und dann nach Deutschland. Aber für mich ist Heimat Barbados. Das ist, wo ich mich kennengelernt habe und wo diese sehr wichtige, fundamentalische Sachen vom Leben sich entwickelt haben. Ja, ich bin da in die Schule gegangen, da ist meine spirituelle Wachstum irgendwie angefangen. Und ja, es ist sogar, wo bestimmtes Essen oder wie man spricht oder Witze macht, das ist alles in India. Das ist für mich nicht Heimat. Meine Mutter wohnt noch auf Barbados und so diese ursprüngliche oder sehr, sehr frühe Beziehungen sind sehr wichtig für Heimat, wo man nicht so viel erklären muss über wer man ist. Das ist Heimat für mich und gibt ein sehr sicheres Gefühl. Im Gegensatz zu Zuhause, das ist nicht im Gegensatz, aber zu Hause sage ich, weil wir sind so viel unterwegs, ist wo auch immer wir sind und die Liebe ist. Und das heißt, dass ja, wenn die Familie mit unterwegs ist, kann das irgendwie zu Hause sein. Und wo auch immer dieses Hotelzimmer ist, in egal welches Land, kann man ein bisschen zu Hause haben. Auch mit den Leuten, die man da empfängt. Einfach die Liebe da ist und diese, ja, Zugehörigkeitsgefühl im Jetzt und now einfach. Das, I don't know, wie ist es für dich?
Ja, wir haben auch die Frage gestellt, ist Heimat ein Ort oder ein Wort? Also kann man Heimat neu erfinden sozusagen oder neu bauen vielleicht auch? Und für mich auch, ich bin, also Deutsch kann ich mich schon natürlich sehr auch mit zu Hause fühlen, aber es gibt auch immer Bereiche, wo ich mich fremd gefühlt habe. Also wo ich auch viel unterwegs war in der Welt oder auch gedacht habe, boah, da fühle ich mich noch viel wohler oder für einen Moment auch mehr zu Hause. Und es gibt viele Dinge in Deutschland, also im Dorf hier, eigentlich fühle ich mich wohl. Ich kenne auch viele Leute und das ist schön. Es gibt da vielleicht auch so Welten wie Schützenfeste, die sehr viel, sehr, sehr viel bedeuten. Wo ich denke so, boah, das sind nicht meine Bruderschaften. So, auch wenn die Menschen da, ne, so sind. Ne? Oder wenn man auch... Also es ist jetzt nicht, dass man denkt, so oh, ganz weg davon, aber man ist da auch nicht nah dran. Und da kann so ein Fest auf Barbados, kann ich mich plötzlich viel wohler fühlen. So ein Nachbarschaftsfest, Neighborhood Watch oder weiß ich was. Also es ist manchmal nicht so einfach. Und darum ist das vielleicht auch eine Chance für uns gewesen, als eine Familie, die einfach hier so zugezogen ist und auch ganz neu zusammengekommen, neu entstanden ist, anderen Menschen versuchen, mit Heimat zu schenken. Also wir haben im Dorf ein Projekt gemacht, wo wir ganz, ganz unterschiedliche Menschen zusammengebracht haben, die hier teilweise geboren wurden und manchen, die in Aleppo geboren wurden, ne, oder in Somalia irgendwo, Afghanistan. Und zu sagen, okay, wie könnt ihr jetzt hier zusammenkommen und wie können wir eine neue Heimat anfangen, eine Heimathoffnung auch vielleicht finden? Also viele Geflüchtete dabei, viele Alpner, viele Zugezogene. und haben mit Musik und mit Liedern neue Heimatlieder geschrieben. Also vor allem ja. Julie hat gesagt so, es gibt gar keine Lieder, die ich jetzt schon habe, die wir einfach zusammen singen. Ich schreibe uns neue Lieder, ne, über Home oder über Frieden suchen oder was heißt es, grenzenlos zu leben oder sowas. Mhm. Und tatsächlich haben wir dieses Projekt gemacht, zu einem Workshop eingeladen und es kamen 253 Menschen zu einem Workshop und nachher Wahnsinn. Zu Konzerten noch viel, viel mehr. Und da ist so viel passiert im Essen, im Reden, im Singen dieser Texte. Auch da war es mal lustig. Manche Lieder sind auch echt so, ne? So ein bisschen Dorflieder. Aber andere gehen auch tief. Und auch manche der älteren Leute sind echt, wenn die das singen, haben die Tränen in den Augen so. Obwohl das nicht die alten Lieder von den Bergen und den Bäumen sind, sondern neue Heimatlieder. Und das ist, glaube ich, schön zu erleben, dass man da auch so heimatstiftend vielleicht unterwegs sein kann. Und Menschen sagen so, das ist meine, das ist auch vielleicht eine meiner Heimaten, auch vielleicht Leute, die hier zusammengekommen sind, Aleppo und Alpen oder so. Ne? Und lustige Fußnote dazu ist, das Heimatministerium, das wir hier in Nordrhein-Westfalen haben, ist auf dieses Projekt aufmerksam geworden. Und Ende des Liedes war, die Heimatministerin ist vorbeigekommen und hat uns einen Heimatpreis übergeben. Also wo wir gerade waren. Und das war so, die hat einfach gesagt, da wo ihr Menschen zusammenbringt, also nicht nur wir, sondern das ganze Team, das mitorganisiert hat, das ist ein Heimatpreis wert. Und ein paar tausend Euro dazu noch. Und jetzt ist Judy, Fußnote der Fußnote, jüngst berufen worden in die Jury für den neuen Heimatpreis. Da sind so sechs, sieben Leute drin. Und die haben gesagt, Judy ist zwar nicht in Deutschland geboren, ist schwarz, Deutsch ist nicht ihre erste Sprache, aber du bist auch jemand, der für Heimat steht. Das fand ich eigentlich ein super schönes Bild. Mhm. Komm mit an den Tisch und entscheide mit, welche dieser Projekte werden ausgezeichnet mit einem Heimatpreis. Also von daher ist Heimat vielleicht mehr als hier bin ich geboren, hier bleibe ich, ich kenne nichts anderes, sondern da kann auch was ganz Neues entstehen. Und das ist, glaube ich, echt ein schönes Symbol für uns in diesen Dingen geworden.
Das finde ich super schön. Habt ihr noch etwas, was ihr unseren ZuhörerInnen noch mit auf den Weg geben möchtet?
Oh, wow. vielleicht würde ich sagen, wer du bist, ist wichtig. Ja, wer du bist, ist wichtig. Und egal, wie du aussiehst, woher du kommst, deine Hautfarbe, dein Hintergrund, wer du bist, ist wichtig. Und du hast irgendwas, diese Welt anzubieten, genau wie du bist. Und wer du bist, ist, ich würde sagen, eigentlich Gottes Geschenk irgendwie der Welt an. Und dann, ich würde das ernst nehmen und irgendwie sehen, dann, was kann ich mit diesem gottgegebenen Geschenk machen? Um einfach die Welt ein besserer Ort zu machen. Oder nicht als Druck, vielleicht manchmal, wenn man das sagt, als ist das ein bisschen wie Druck, aber du bist da und du hast was. Also, es wäre schön. Ich möchte ein bisschen von was du hast haben, bitte. Es ist nicht als Druck, aber einfach als Ermutigen. Dein Leben ist nicht umsonst. Teil, wer du bist. Es ist einfach das wunderbar.
Und vielleicht echt auch in dieser Idee nochmal fortgesetzt, auch die schweren Geschichten, die du mitbringst, auch die traurigen, die dich vielleicht auch für Momente manchmal verzweifeln lassen, sind auch die Geschichten, aus denen was Neues wachsen kann. Mhm. Also das sind auch Geschichten, die eine gewisse Tiefe dir geben. Und auch wenn sie jetzt gerade schwer sind oder wenn, vielleicht bist du auch noch nicht so weit, da was mitzumachen, aber es sind auch Kraftgeschichten und vielleicht auch neue Hoffnungsgeschichten. Wir müssen uns nicht nur die schönen, leichten, oberflächlichen Geschichten erzählen, weil dann bleibt es auch nur so Plätscher, Plätscher, sondern da, wo wir es wagen, auch zu sagen, okay, auch das ist ein Teil von mir und meiner Geschichte. Kann das auch anderen Kraft und sogar Hoffnung geben, was man in dem Moment vielleicht gar nicht fühlt? Also ja, von daher, ich glaube, strong ist euer Thema mit. Ne? Das ist auch die Stärke und die Kraft. Und darum ja, Mut auf deiner Entdeckungsreise da und ja, Segen auf deinem Weg. Und vielleicht treffen wir uns irgendwann. Wir sind echt unterwegs im ganzen Land, auch mit diesem Abend und diesen Geschichten oder verschiedenen Geschichten. Mit Missio sind wir auch in Aachen demnächst und in Freiburg, ja, genau, in Mannheim dieses Jahr ein paar Mal zusammen. Aber auch, ich glaube, von Rügen bis Passau und ja, Aachen Wahnsinn. Ist vielleicht das westlichste. Aber in Sachsen werden wir auch sein im Sommer. Und also wir sind an so vielen Orten in Deutschland, in Hamburg demnächst und weiß ich was. Das wäre total schön. In Nürnberg jetzt. Es wäre so, so schön, euch zu treffen irgendwann. Sagt mal Hallo. Sagt, hey, Strong by Missio. Yeah. Und ja, vielleicht können wir uns gegenseitig Mut machen.
Das fände ich super. Vielen Dank. Ich finde, das ist ein großartiges Schlusswort auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und da wart. Ich habe es sehr genossen, mit euch zu sprechen. Genau. Und an alle, die zugehört haben, bedanke ich mich ebenfalls. Und hört wieder rein.
Ja, vielen Dank auch.
Dankeschön.
Peace.
Strong by Missio ist ein internationales Community-Projekt von jungen Menschen beim katholischen Hilfswerk Missio in Aachen. Wenn auch ihr Teil unserer Community werden wollt, dann folgt uns auf Instagram und Facebook und schreibt uns dort eine Nachricht. Oder ihr schickt eine Mail an strongbymissio@missio-hilf.de. Wir hören und sehen uns. Strong, 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 we got to be strong.